Kirche im Dorf.
Der Podcast der Pfarrei Liebfrauen Bochum.
Hallo Berthold.
Hallo Holger. Bist du fit?
Ah ja, geht so, ne?
Okay, womit beschäftigen wir uns heute?
Heute haben wir einen Gast.
Ja, Dani Rösner, dazu kommen wir gleich.
Genau, und wir haben ein bisschen Dorfklatsch und das ist es dann eigentlich schon.
Ja, und dann immer der Teil, den du nicht so gerne hast, aber den du heute maßgeblich bestreitest. Zum Schluss gibt es noch einen Witz. Aber jetzt fangen wir an mit Dani.
So ist das.
Dani Rösner. Hallo Dani.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Danke.
Wir haben jetzt was ganz Neues dieses Mal, nämlich dass du von Anfang bis Ende dabei bist. Mhm. Bisher hatten wir Gäste nur immer in unserem thematischen Teil. Also wenn dich am Anfang bei unserem Dorfklatsch irgendwas nicht interessiert, kannst du einfach reinreden oder dumm fragen oder irgendwie sowas, ne? Vorstellen tun wir dich im Hauptteil und ich glaube, die Leute sind schon alle gespannt.
Ja, ich hoffe das sehr. Ne? Fangen wir jetzt mit CLM an.
Mit Dorfklatsch auf jeden Fall und wenn du möchtest, auch mit CLM, das heißt ja christlich leben mittendrin. Ne?
Ja, Dani, wenn du das hörst, christlich leben mittendrin, hättest du da eine Idee, was sagt das für dich? Ist das positiv oder wie wäre so dein erster Eindruck?
Naja, beziehungsweise frage ich mich, was das genau ist. Also, ist das ein Zertifikat?
Nee, hört sich irgendwie so ein bisschen so an. Ne? Ja. Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Manchmal habe ich das Gefühl, wir wissen es selber noch nicht so genau, aber wir wollen eben anders Kirche sein als bisher. Mhm. Und das Modell wäre eben, das trifft es, glaube ich, ganz gut mit dieser Überschrift, christlich leben mittendrin, also nicht so für sich oder so, sondern eher wirklich mit allen anderen, die auch da sind und so mehr vernetzt. Mhm.
Ich persönlich finde es ja ein bisschen arrogante Bezeichnung, dass die katholische Kirche einen Begriff erfindet, christlich leben mittendrin, so nach dem Motto, als wüssten wir es genau.
Ja, aber ich glaube, so ist das jetzt gar nicht gemeint, ne, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eher so, dass wir sagen, wir sind nicht irgendeine Sondergruppe, sondern wir möchten in dieser Gesellschaft Teil davon sein.
Das ist eine interessante Sicht der Dinge. Ich habe bei den evangelischen Mitchristen, Christinnen erlebt, dass die mir sagten, wie ihr definiert christlich Leben mittendrin. Das ist aber komisch. Das habe ich auch letztens bei so einem Treffen gesagt und da waren sogar die anwesenden Leute im Stadtkatholikenrat relativ betroffen, weil sie sagten, so haben wir das noch gar nicht gesehen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall soll die katholische Kirche 2028 in Bochum eine Pfarrei nur noch sein und eine Stadtkirche. Und nicht mehr wie jetzt, ich glaube, wie viele Pfarreien haben wir jetzt? 4, 5?
Mehr. Also Wattenscheid gehört ja auch dazu. Ne? Also es wird eine Stadtpfarrei mit Bochum und Wattenscheid. In Wattenscheid sind, glaube ich, 2 Pfarreien und wir haben hier 4. Ne?
Das würde mathematisch 6 ergeben.
Ungefähr.
Okay, also das, auf dem Weg sind wir jetzt und alles wird größer und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir die Initiativen unten vor Ort alle vergessen. Und da sind wir im Augenblick dran und versuchen, das zu verhindern.
Und deswegen redet ihr jetzt darüber?
Ja, das ist ein Prozess, vielleicht, dass die Leute mal mit aufspringen können, wissen, was tut sich überhaupt da unten oder da oben. Mhm. Mal schauen, das soll bis in die jetzigen Kirchorte reinwirken.
Aber ich frage einfach nochmal nach, hört sich das für dich denn eher positiv an oder ist das abschreckend?
Boah, das ist eine echt schwierige Frage, dafür stecke ich ja gar nicht in den Strukturen drin, ne? Und wüsste da jetzt zu wenig drüber. Also wenn da natürlich was vor die Hunde geht, ne, von bestimmten Projekten oder so, dann fände ich das schade, aber ich glaube, dazu kann ich zu wenig sagen, so.
Aber ist auch schon ein bisschen bezeichnend, weil du ja noch, da kommen wir gleich ja nochmal drauf, doch noch irgendwie eine gewisse Nähe zu so einem christlichen Denken, christlichen Kirchen hast. Wenn die Leute schon sagen müssen, zucke ich mir in den Schultern und sage, kenne ich eigentlich nicht. Letztlich aber auch interessiert mich gar nicht so doll, ne? Was ihr da für einen Zauber macht. ja, so höre ich das. Okay,
dass ich das denke? Nee, das denke ich nicht. Ich denke nur, also ich will, ja, ich finde es dann schwierig jetzt so, wir haben ja gar nichts abgesprochen und jetzt so meine Meinung rauszuposaunen zu Strukturen, das wäre aber jetzt genauso, wenn es was Politisches wäre oder so, ne? Also dazu weiß ich jetzt wirklich zu wenig, als zu sagen, finde ich gut oder schlecht, so, habe ich dann eher gar kein Gefühl, so. Ja. Da müsstet ihr mir jetzt erst nochmal eine Stunde lang hier Rede und Antwort stehen.
Aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Und politisch darf Kirche ja nicht mehr sein, hat uns ja letztens, wer hat das uns erklärt, weißt du es noch?
Nee, das habe ich nicht gehört.
Doch. Von der regierenden Partei, von der großen Fraktion hat das jemand gesagt. Aber das soll hier auch nicht Thema sein. Wie ist das denn mit Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderatswahlen, Holger?
Ja, das hat geklappt. Also der PGR ist sozusagen neu da, ne, ohne Wahl, weil es so war, dass da nicht genug Kandidatinnen waren für eine Wahl. Also sind alle sozusagen reingekommen. Und beim KV hat es eine Wahl gegeben und der steht jetzt auch fest. Und jetzt folgen die konstituierenden Sitzungen und dann haben wir wieder zwei neue Gremien.
Und dann ist deren Aufgabe oder eine deren Aufgaben ist dieser Prozess christlich Leben mittendrin, nämlich im Grunde die Selbstauflösung zu betreiben bis 2028, damit entsprechende Nachfolgegremien auf Stadtebene gegründet werden können. Aber die sollen natürlich auch vor Ort die Initiativen finanzieren, koordinieren und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Das ist jetzt im Grunde die Zeit, um noch gute Dinge in den Stil zu stoßen. Ich glaube, das wird schwieriger in 2028.
Okay, die alten Gremien haben viel geschafft. Zum Beispiel wurden in diesem Jahr 3 Kirchen geschlossen bei uns. Ist das positiv, Holger?
Du bist echt ein Nasenbär.
Ich bin froh, dass du nicht mir die Frage stellst.
Aber ich war jetzt kurz
davor. Du gehst die Frage, ne?
Ich gebe das weiter.
Ich gebe das auch weiter.
Nein, das ist natürlich total traurig für die Leute. Ne? Und ich habe viele getroffen, die da wirklich angepackt sind und eben sehen, dass ihre Kirche, in der sie getauft, Kommunion empfangen haben und gefirmt wurden, eventuell geheiratet haben, in der sie ihr Leben lang waren, dass sie jetzt zu ist. Das ist schon ein bitteres Ding. Aber ich fürchte, es wäre nicht so weitergegangen. Das ist die andere Seite und ich kann nur dazu raten, dass man jetzt positiv in die Zukunft geht und die Möglichkeiten nutzt, die da sind.
Ja, ich war bei allen drei Schließungen dabei. Die Kirchen waren brechend voll bei den Schließungen, aber auch einig war man sich auch darin, dass sie seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder voll waren. Also die Leute sind im Grunde sich erinnernd nochmal gegangen, aber die meisten von denen kommen nicht regelmäßig. Und dann ist das mit Verlaub gesagt einfach mal zu teuer. Die Kirchen sind zu teuer, das Personal ist nicht da und dann finden Konzentrationsprozesse statt. Aber wir haben auch neu eröffnet. Da warst du auch dabei.
Ja, Liebfrauen ist nach der Renovierung, die noch nicht ganz abgeschlossen ist, wieder neu eröffnet mit einem, fand ich, sehr schönen Eröffnungsgottesdienst und jetzt auch schon mit einigen anderen Gottesdiensten, die laufen ganz normal. Und gestern war ein Benefizkonzert zugunsten der DPSG, die irgendwie im nächsten Jahr ein Lager in Kanada plant und mit dem Lautsprecherchor und Lina Wittemeyer gestern ein Konzert gehabt hat. Sehr schön.
Ja, ich war auch relativ kurz nur da, tolle Veranstaltung, alles in Licht getaucht, rot, grün habe ich gesehen, die Stufen der Kirche waren grün, als ich kam, sah total faszinierend aus.
Ja, aber eher dem Fakt geschuldet, dass wir da vorne noch keinen Strom hatten und die Außenbeleuchtung noch nicht funktionierte. Ne?
Ja, also, ja, leider ist die immer noch kaputt. Das ist weniger schön, aber die Kirche bietet viel und es hat schon einiges stattgefunden. Dann gibt es im Advent ein paar Veranstaltungen eben dort, da hast du vorhin von gesprochen. Ich habe mir gemerkt, experimentelle Liturgie, wann ist das und was ist das?
Also die Leute kennen das ja teilweise schon aus den Oster- und Weihnachtsfeierlichkeiten irgendwie und sowas in der Art machen wir jetzt am 1., am 3. und am 4. Advent, also jeweils sonntags abends. Ich weiß leider die Uhrzeit nicht genau, aber das kriegt man ja über die Homepage raus. Und am 2. Advent ist der Ü30 Plus Gottesdienst in Liebfrauen. Das ist auch eine Gruppe, die sich jetzt entschieden hat, mit ihrem monatlichen Gottesdienst, oder nee, monatlich ist er gar nicht, ne?
Seltener,
auch in die Liebfrauenkirche zu kommen.
Ja, schön. Und natürlich gibt es noch eine Dialogmesse bis dahin, am 4. Sonntag im November. Das ist der 23., glaube ich. Dann 10 Uhr vormittags.
Ja, 10 Uhr vormittags. Ich bin beim letzten Mal um 11.30 Uhr da gewesen, aber ja, so ist das Leben manchmal. Ja, dann gibt es natürlich noch entscheidende Nachrichten. Unser Pfarrer und der Pfarrer von Peter und Paul in der Innenstadt ist jetzt für eine begrenzte Zeit, nämlich bis 2028, Stadtdechant geworden und übernimmt dieses Amt zusätzlich zu seinen beiden Pfarreien.
Und zu den 25 Aufsichtsräten, in denen er sitzt und wo sonst noch? Gut, dass jetzt ihr vom Publikum mir nicht sehen könnt, wie Holger eine lange Nase kriegt und mir den Stinkefinger zeigt. Ist alles nicht gelogen. die Wahrheit.
Ja, so ganz nicht. Ne? Ein Stinkefinger war das jetzt nicht.
Okay, ich weiß gar nicht, wo der ist. Wir machen mal zwischendurch ein bisschen Musik und dann kommen wir zu dir, Dani. Mhm.
Und ihr macht jetzt selbst Musik?
Nee, wir haben den Christian Devers, der spielt uns die mal ein. Der hat unheimlich schöne oder geschickte Hände an der Gitarre und der hat uns eigens für Kirche im Dorf einen, sag mal, Jingle geschrieben oder so und den spielen wir so ab und zu und das ist, glaube ich, ganz schön. So, Dani, da sind wir bei dir. Erinnerst du dich noch, wie wir zusammengekommen sind?
Du hast mich angerufen.
Stimmt. Na super, jetzt ist er bald wieder bei mir, ne?
Ja. Genau.
Ja, du wurdest mir empfohlen. Wir suchten eine Moderatorin für unsere Veranstaltungsreihe auf ein Wort. Und dann hat mir der ehemalige Kollege vom ehemaligen Gymnasium Ostring, Harjo Salm, gesagt, sprich doch mal die Dani an. Und ich war total überrascht, ich habe dich angerufen und ich erwartete da jemanden, der sagte, ja, muss ich mir mal überlegen und hin und her und ich habe schon so viel und bin doch ganz bekannt in Bochum und dann auf diese niedrige Schiene und du hast ganz anders reagiert. Erinnerst dich daran noch?
Naja, ich weiß nur, dass wir sofort im Gespräch waren miteinander, dass ich sofort wusste, das packt mich, was du mir erzählst. Das so ein Format finde ich gut, weil es ist ja tatsächlich so, hin und wieder bekomme ich Anrufe von Menschen, die mich gerne als Moderatorin irgendwo einsetzen würden. Und da mache ich dann auch nicht. Mittlerweile ist es so, kann ich mir erlauben zu sagen, möchte ich mir erlauben zu sagen, das mache ich nicht, das ist nicht mein Format. So, das möchte ich nicht, spricht mich überhaupt nicht an. Nicht das Thema, nicht die Menschen und so weiter. Und bei dir weiß ich, so wie wir es ja auch immer noch sind, wir können sofort, kommen sofort ins Gespräch miteinander. So. Und das Format von Auf ein Wort hat mich halt auch sofort so gecatcht, weil es genau das ist, was ich machen möchte: Menschen kennenlernen im Interview.
Jetzt machst du das ja im Grunde schon ein Jahr, ne?
Ja, stimmt.
Wahnsinn, da ist mir gerade so erstmal aufgefallen. Also praktisch das erste Jahr ist schon schwupps vorbei.
Ja.
Wie war es denn?
Das war toll. Also ich habe gerade noch gestern jemandem erzählt, der gesagt hat, ach ja, stimmt, hattest du mir ja erzählt, weil vorgestern war ja das vierte Mal mit Grigori Rabinowitsch.
Rabinowitsch.
Ja, genau, wie wir ja jetzt wissen, falsche Betonung. Aber er nennt sich ja, er betont ja selbst mittlerweile falsch, deswegen dürfen wir ihn ja auch falsch weiter betonen, den Namen. Ja, und da hat er gesagt, ja stimmt, du hast es ja jetzt einmal bis jetzt gemacht. Ne? Und ich so, nein, wir haben nur seitdem nicht mehr gesprochen. Ich habe es viermal gemacht und da habe ich halt gerade gestern ihm erzählt, wie toll ich das fand, ne? Was das auch für eine Reise war mit Katrin Müller-Rottgart, Paralympics, Anna Dibari von den Grünen, die ganz junge, leider nicht direkt Kandidatin und Johann Simons vom Schauspielhaus und jetzt eben der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Highlight für mich, weil ja, so jemanden würde ich ja sonst nie treffen und das darf ich dann mit Publikum.
Ja, und der war irgendwie, ich fand den einerseits total witzig,
ja.
Aber das hatte auch Tiefgang, was er so erzählt hat. Und es hatte auch so eine Großzügigkeit, oder?
Ja.
Also so, ja, der hat sich, glaube ich, ganz wohl gefühlt und hat uns viel über sein Leben erzählt.
Ne? Ja, wirklich. Ne? Er hat viel zugelassen. Ne? Also ich habe auch sofort gemerkt, er hatte ja vorher auch am Telefon gesagt, nö, Sie können mich alles fragen. Es gibt keine, ich habe keine Berührungsängste. Aber trotzdem, das höre ich auch öfter. Und dann sitzt man demjenigen oder derjenigen gegenüber und dann spürt man, und das ist nicht ganz richtig. Und jetzt muss ich doch aufpassen. Und das war aber bei ihm überhaupt nicht der Fall. Da hat man sofort gemerkt, so, ja, das hatte eine unglaubliche Augenhöhe und Ernsthaftigkeit zwischen uns, habe ich das Gefühl gehabt. So.
Ja, es war ernst, aber gleichzeitig auch immer wieder lustig. Ja. Er ist ja wirklich ein Witze-Spezialist auch. Er hat mehrere Witze erzählt. Ich möchte jetzt keinen nacherzählen, weil es würde schlechter.
Ja.
Also es war schon.
Das mag er ja auch gar nicht, wenn jemand schlecht Witze erzählt.
Nein, hat er deutlich gesagt.
Ja, und ich fand so, manche Themen sind zwischen Juden und Christen oder ich sag mal Europäer und Juden, die hier leben, im Moment ja auch nicht so einfach.
Ja.
Ne? Und ich fand, er hatte da eine Klarheit, aber auch fand ich eine gute Meinung, so was das Zusammenleben, also dass man sich kennenlernen muss, ne, und dass man die anderen nicht für irgendwas verantwortlich machen sollte, wofür sie nicht verantwortlich sind, solche Dinge.
Das fand ich auch.
Ja, also das hatte, fand ich echt Tiefgang. Ne?
Und ich fand auch, dass ja, dass er quasi uns freigesprochen hat, dass diese Täterfrage, ob ich jetzt eine Täterin bin, quasi für ihn. Und dass er da ganz, wie er das so formuliert hat, dass wir das wirklich gut aufgearbeitet haben, wir Deutschen, dass er eigentlich stolz darauf ist, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und das hat mich gewundert und das fand ich schön zu hören.
Du hattest ja so eine Frage von deiner Tochter mitgebracht. Ne? Das fand ich total beeindruckend. Also einerseits die Frage, aber auch wie er darüber darauf reagiert hat. Magst du das nochmal?
Ja, ich hatte halt gefragt, Jonna, meine 10-jährige Tochter, hatte gesagt, wie du interviewst einen Juden, obwohl wir so grau, hast du keine Angst, obwohl wir so grausam zu denen waren? So. Und es ist ja total naiv eigentlich, ne? Aber das ist es ja eigentlich. Keiner traut sich, das auszusprechen, aber so ist es ja eigentlich. Ja. So, das ist ja, finde ich eigentlich die erste Frage, die man jemandem stellen muss. So.
Also ich fand daran zweierlei spannend. Erstmal die Frage deiner Tochter, die ja nochmal, ist ja logisch, eine Generation weiter ist. Und sie fühlt ja offensichtlich die Verantwortung, wenn sie sagt, obwohl wir so grausam waren, sie war es ja nicht.
Genau.
Du warst es auch nicht. Und Rabinowitsch hat dann gesagt, nee, ihr wart es ja nicht.
Genau.
Also er hat uns, wie du, was hast du gerade gesagt, nicht
freigesprochen. Er hat gesagt, freigesprochen.
Ich kann nicht, genau. Ja, aber ich habe das nicht so verstanden, als hätte er gesagt, die Deutschen an sich haben keine Verantwortung mehr oder keine Verpflichtung mehr.
Nee.
Er hat wohl gesagt, ihr habt schon viel getan.
Ja, genau.
Also das habe ich auch gerne gehört, weil man denkt immer, man muss mehr machen.
Ja, genau.
Ja. Also für mich bei diesen 4 Gesprächen, ne, war das mit Johann Simons auch total beeindruckend, weil ich jemanden ganz anderen erwartet habe und der auch mit einer gewissen Leichtigkeit einfach erzählt hat und viele spannende Dinge aus seinem Leben preisgegeben hat. Und ich hatte echt so ein anderes Bild von ihm.
Aber das fand ich auch. Ich habe Johann ja jetzt wahrscheinlich wirklich schon, ja, wir wissen es nicht, 30 Mal, 25 Mal, auch immer kurze Interviews natürlich zu Inszenierungen, aber es hatte halt immer Tiefe und es hatte immer zwischen uns eine wahnsinnige Lust auf den anderen. Also Johann sagt ja auch öfter mal, interview mich mal wieder. Und also ich finde diesen Menschen einfach, ja, unglaublich. Also man kann eigentlich über alles mit ihm reden, auch eben über Erziehung, über seine Frau, über seine Leidenschaft, über Bücher, über Filme.
Kochen,
ja. Ne? Also ich finde es schon einen wahnsinnigen, tollen Menschen, so, der sich da auch wirklich auch komplett ehrlich darstellt, ne, die Hosen runterzieht eigentlich, ne, und einem sich alles erzählt, ne, kein Blatt vom Mund nimmt.
Ja, super. Jetzt haben wir natürlich so schön über Auf ein Wort erzählt. Da bist du auch, so sind wir zusammengekommen, haben wir gesagt. Du bist da voll drin und wir planen fürs nächste Jahr auch, haben so ein paar Namen im Kopf, aber noch nichts genau terminiert und abgesprochen. Aber du bleibst dabei, ne?
Ja, es ist jetzt die, ich habe auch letztens gesagt, ich habe so gedacht, ich habe so frech gesagt, wen nehmen wir eigentlich nächstes Jahr? Dabei bin ich noch gar nicht engagiert von euch.
Okay, ich bin da ganz zuversichtlich, dass der neue Pfarrgemeinderat weiter mit dir zusammenarbeitet. Ja, das ist eine Veranstaltung vom Pfarrgemeinderat Auf ein Wort. Wir laden immer dazu ein, vielleicht die Leute, die jetzt zuhören, fühlen sich auch eingeladen, kommen mal vorbei. In der Femlinde hatten wir bisher immer noch Platz für ein paar mehr, aber es ist auch eine heimelige Atmosphäre. Ne? Wir sind ja immer so 30 bis 50 Leute. Man kommt dem Gast immer sehr nah.
Ich finde auch, das ist wirklich ein besonderer Ort. Ich hab ja unterschiedliche Orte, an denen ich Interviews mache. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist besonders. Ich hab letztens auch noch mal gedacht, woran liegt das eigentlich? Vielleicht an deinem tollen Licht, was du machst. Ja.
Der Holger ist zuständig für Licht bei uns. Und dafür müssen wir immer vorher eine Viertelstunde Schimpfen auf Technik ertragen. Mhm.
Genau.
Aber dann klappt es schließlich. Dann ruft er den Kaplan nochmal an und der gibt seinen Segen und dann läuft's.
dieses ständige Bashing. Ne? Ich überlege mir noch, wie ich mich rächen kann. Letztes ist es mir ja schon ganz gut gelungen. Ne?
Aber das macht auch die Atmosphäre aus, dass ihr eben auch so miteinander seid. Also für mich macht immer ganz klar auch so ein Team die Atmosphäre aus. Ne? Also das ist, deswegen arbeite ich auch unglaublich gerne bei Radio Bochum oder auch eben beim Zeltfestival, wo ich weiß, also das ist das A und O. Ne? Also das ist eigentlich mein, ja.
Also für uns war auch ein Wort, wir haben da so ein bisschen gebrütet am Anfang, was wir da überhaupt machen. Ne? Und dann haben wir uns gesagt, wir machen was, was wir gerne machen. Ne? Und so ist das irgendwie geblieben. Also ich mache das total gerne und ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Team. Manchmal gibt es natürlich so ein paar Reibereien, aber eigentlich sind wir alle mit Spaß dabei.
Ja, das merkt man. Und es ist auch wirklich eine total schöne Atmosphäre, wirklich.
Ja, aber du hast gerade schon ein paar andere Sachen angesprochen. Erzähl mal, du bist freiberuflich.
Genau.
Und alle sagen immer, das ist Dani von Radio Bochum. Was denn du?
Ja, also ich würde schon sagen, das ist so mein, ja, wie soll ich das sagen? Also das ist schon mein, ja, frag mich das mal besser. Frag mich mal, was könnte das sein? Ich finde jetzt gerade kein Wort.
Deine Heimat? Berufliche
also
Heimat?
Also auf jeden Fall. Radio ja? Bochum ist wirklich meine Heimat. Wirklich. Ich kann ja mal kurz sagen, wie ich da hingekommen
bin. Ja, gerne.
Ne? Also wirklich, Radio Bochum ist für mich, das steht an einer besonderen Stelle. Ich habe ja unterschiedliche Jobs und unterschiedliche Auftraggeber, aber Radio Bochum ist immer first, würde ich sagen. Gucke ich immer und da weiß ich auch ganz genau, wo ich herkomme, weil ich habe eine ganz, ganz tolle Chefin. Und wenn die mir damals nicht gesagt hätte, okay, weil ich habe ja eine ganz andere Ausbildung. Ich habe Schauspiel studiert, dann habe ich mit 23, 24 mir überlegt, das mache ich nicht, das werde ich nicht schaffen, psychisch. Da werde ich untergehen mit diesem ganzen Neid, Alkohol und so weiter. Da war ich in Berlin und habe so gemerkt, nee, das werde ich nicht packen. So, da werde ich neurotisch.
Aber du bist doch noch nah dran an diesen Menschen.
Bin ich noch sehr nah dran, genau. Und ich habe ja jetzt vor 2 Jahren auch mal wieder gespielt am Bochumer Schauspielhaus und das ist auch was, das habe ich noch nicht, das kommt vielleicht auch jetzt noch mal mehr, aber da war auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, war ich sehr weise. Ich glaube, da wäre ich einfach untergegangen. Und jetzt willst du mich unterbrechen? Ja. Nee, okay. Und dann habe ich Sprecherziehung studiert. Das habe ich dann auch fertig studiert und bin Sprecherzieherin, weil mich Stimme wahnsinnig interessiert hat. Ich dachte dann, was kann ich denn noch machen, was mich interessiert, Stimme und Körper und wie das alles zusammenkommt und so weiter. Dann nicht zu verwechseln mit Logopädin übrigens, ja, weil wir arbeiten wirklich ganzheitlich.
Also das bedeutet, du gehst mit Leuten sozusagen irgendwo hin und übst eine Sprechsituation mit denen.
Nee, ich könnte jetzt quasi, wenn du zu mir kommst und sagst, ich merke, ich erreiche die Leute nicht so ganz. Also sei es die Lautstärke, sei es die Präsenz in der Kirche, die du dir wünschst. Und dann würde ich mit dir da arbeiten. Dann würde ich gucken, woran liegt es. Steht vielleicht dein linker Fuß immer zu sehr nach innen gedreht? Hast du die Schultern hoch? Erzeugst du deswegen keine Lautstärke? Und das geht dann natürlich auch sehr schnell in die psychologische Richtung. Genau, das könnte ich und das mache ich auch zwischendurch. So verdiene ich auch mein Geld. Also man kann, also es ist zwar nicht, ich habe jetzt keine Website oder so, das wissen halt so ein paar Leute und das ist meistens so Mundpropaganda, dass irgendwelche Menschen mich ansprechen und dann überlege ich mir auch sehr genau, ob ich das machen kann, ob ich das machen möchte oder nicht.
Das heißt, Holger hat ehrlich gesagt kein Problem mit Lautstärke in der Kirche.
Genau.
Das ist nicht so ein Problem, aber wir könnten dich
aber
in Kontakt...
Aber mit dem linken Fuß.
Ja, ich glaube mit der... Mit da sage ich jetzt nichts zu, aber wir könnten dich mal in Kontakt bringen mit einigen Predigern, wo wir den Eindruck haben, die erreichen die Menschen nicht, oder?
Ja, also sowas würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Also ich habe da so alles durch die Bank weg. Ich habe so Politiker, Anwälte, ich hatte mal einen Polizeikommissar. Das ist wirklich interessant. Ich habe aber auch manchmal Lehrer, hatte ich auch schon mal. Ne? Aber ich mache da dadurch, jetzt sind wir wieder bei Radio Bochum. Ihr wisst ja auch, was ich alles mache. Am liebsten mache ich nämlich Aktionen bei Radio Bochum, auf Herbert warten oder den VfL unterstützen.
Ja, diese aber bekloppte Aktion auf der Straße, wo du rumgerannt bist mit deinem Kastropper, Plakat.
Ne? An der Kastropper.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja.
Da mussten die alle hupen, ne? Für den VfL habe ich so.
Ja, ich durfte hupen, musste ich rausnehmen, sonst wäre ich abgeführt worden. Aber laut sein für den VfL musste ich.
Und dann haben sie alle gehupt.
Ja, genau, sogar die Polizei. Aber ich wollte noch mal ganz kurz die Brücke schließen. Und zwar, Dann bin ich zu Radio Bochum gegangen, weil dann habe ich, nee, ich habe dann bei der Ruhrtriennale gearbeitet in der Presseabteilung und da war für mich so klar, jetzt mache ich nichts, jetzt arbeite ich quasi hinter den Kulissen, das macht mir auch Spaß, aber eigentlich will ich was mit meiner Stimme machen. Und ich hatte dann schon so ein paar so Sprecherjobs, ich habe mal Werbung gesprochen fürs Kino und habe so gedacht, will ich in die Richtung Synchron, was will ich eigentlich machen? Und dann hat der Freund von mir gesagt, damals Pressesprecher von der Ruhrtriennale, Johannes Ehmann, viele Grüße jetzt in Berlin, der hat gesagt, soll ich dich nicht mal mit der Andrea Donat von Radio Bochum zusammenbringen? Ich glaube, irgendwie wird das passen. Und dann hatte ich einen Termin bei ihr und habe ihr alles erzählt und hat sie gesagt, ja, ich meine, du bist jetzt keine Journalistin, aber du scheinst mir relativ klug, du hast eine super Stimme. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht noch eine Ausbildung machen. Also das, da war ich auch 28, ne? Ich dachte, jetzt will ich nicht noch mal was machen. Eigentlich und sie so, ja, dann machen wir so, machst du jetzt ein Praktikum, wir gucken, was du so kannst, was du so bist und dann bauen wir dir so quasi dein Volontariat, dass du hier, ne, dass du hier schon arbeiten kannst. Und dann habe ich da 2 Wochen gearbeitet und dann hat sie mich sofort komplett supportet und seitdem bin ich da, seit 2007.
Als freie Mitarbeiterin.
Als freie Mitarbeiterin, genau. Mal mehr, mal weniger. Jetzt bin ich gerade wirklich viel, viel mehr da, auch als Moderatorin und eben durch die ganzen Aktionen, ne, so.
Und beim Theater in Bochum, also beim Schauspielhaus Bochum, bist du ja auch noch, ne? Also du machst den Podcast.
Genau,
da, ne?
Genau. Das ist ja quasi so eine Co-Produktion zwischen dem Schauspielhaus und Radio Bochum, ne, weil ich habe dort, also bei uns war halt relativ schnell, also meiner Chefin und dem Team war halt relativ schnell klar, wenn ich was kann, dann sind das irgendwie so intime Interviews, wie halt immer mir nachgesagt wird, Menschen kennenlernen, viel zu lange immer für das Format von Radio Bochum. Ist auch immer sehr lustig, weil mir alle immer dann mit auf den Weg geben, nicht so lang, Dani, nicht so lang, wenn ich irgendwelche Interviews für die Sendung mache. Und dann irgendwann habe ich Thomas Anzenhofer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Schauspieler, der war auch hier im Schauspielhaus, war auch in Film und Fernsehen relativ bekannt, hat Johnny Cash hier gespielt, den auch gesungen, mit dieser sehr tiefen Stimme. Den habe ich zu einem Stück interviewt im Schauspielhaus und dann haben wir uns oben ins oberste Foyer auf das grüne Kanapee gesetzt. Und dann habe ich so gesagt, Thomas, merkst du das auch, dass hier irgendwie so eine ganz besondere Energie auf diesem Kanapee ist? Also, und er so, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Ich dachte, das ist doch ganz besonders hier, wenn man hier sitzt, ja. Hier ist wahrscheinlich, wer weiß, was sich hier alles zugetragen hat. Also vor 50, 60 Jahren, wer hier alles saß und irgendwelche Konflikte oder Leidenschaften oder andere Gefühle mit sich ausgetragen hat. Und dann habe ich das vorgeschlagen. Im Sender, wie wäre das denn, wenn wir einen Podcast machen? Und dann hat der Schauspieler sofort gesagt, finden wir super, unterstützen wir und finden wir auch gut, mal so eine Co-Produktion zu machen. Und das muss man ja einfach sagen, das ist jetzt seit 5 Jahren machen wir das, dass das Schauspielhaus, die müssten das ja nicht, die fahren das Kanapee überall hin. Jetzt am 6.12. Nikolaus wird das zum Weihnachtsmarkt gefahren und ich habe einen Talk auf der Bühne um 20 Uhr, einen Live-Talk oder zum Zeltfestival oder zum Tag der offenen Tür.
Achso, da bist du dann auch mit dem Kanapee.
Bin ich mit dem Kanapee? Ohne Kanapee mache ich nichts.
Ohne Kanapee, oh sorry, und hier sitzt du in so einem schäbigen Stuhl.
Ja.
Ja, da haben wir irgendwie was gemeinsam, wir machen ja irgendwie alle Podcasts, ne? Ja. Aber du machst die natürlich ganz anders. Dein Ziel ist es, im Grunde ähnlich wie bei Auf ein Wort, Leute kennenzulernen und anderen Leuten nahezubringen, ne?
Genau. Also ich habe, als wir am Dienstag, ne, einen Tag bevor wir das letzte Auf ein Wort hatten mit Rabinowitsch, hat mich eine Kollegin angerufen, die mittlerweile beim WDR ist. Und da habe ich so gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Und hat sie gesagt, wie ist es denn? Also die weiß, wie ich gearbeitet habe bei Radio Bochum auch. Und trotzdem interessiert man sich ja immer so füreinander, wie die anderen arbeiten sozusagen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch keine Story im Kopf. Und hat sie gesagt, warum denn Story? Und ich gesagt, ja, weil ich immer so, also ich habe das Gefühl, das muss so eine Geschichte für mich ergeben. Der Mensch muss eine Geschichte ergeben, was ich von ihm erfahren möchte. Ich schreibe das dann auch erst meistens runter, so wie eine Geschichte. Was will ich wissen? Ich stell mir dann so Fragen, ich schreibe Fragen auf, ich schreibe Antworten auf und schreibe mir wie, als wäre es eine, wirklich als wäre es eine Geschichte. Und sie so, ja, das habe ich ja noch nie gehört. Ich so, doch, es muss eine Geschichte ergeben. Und solange ich die, und wenn ich diese wenn ich diese Geschichte noch nicht spüre, also da kann ich mich mittlerweile auf mich verlassen. Früher war das dann oft, dass ich dachte, boah, ich hab's nicht, ich fühl's nicht. Schade. So. Und mittlerweile ist es so, dass ich irgendwann merke, okay, jetzt habe ich's.
Bei Herrn Rabinowitsch hast du ja mehrfach irgendwie so nachgehakt. Über die Kindheit hat er nicht so ganz viel Auskunft gegeben. Aber ich hatte das Gefühl, also da gab es so eine Geschichte, ne? Aber die war jetzt nicht so geschlossen, sondern du hast dann eine Offenheit und guckst, was der oder diejenige, die da zu Gast ist, auch erzählen wollen, oder?
Ja, also ich liebe das mittlerweile, mich dann so führen, also das, wenn sich das Gespräch von selbst führt, das ist eigentlich das Schönste. So, wenn ich merke, so, ich kann's abgeben. Ich kann einfach nur noch zuhören und es ist auf Augenhöhe. Und dann mag ich es aber auch, wenn ich selbst merke, ne, jetzt wird es mir zu langweilig. Eigentlich möchte ich wieder dahin. Also das ist eigentlich.
Hast du aber noch nie gesagt.
Aber ich finde diese Flow-Elemente, die hatten wir schon öfter. Ne? Ja. Also auch wirklich, wo ich da saß und sagte, hey. Geile Sache einfach.
Ja, genau. Das sind halt die Momente, wo ich dann zum Beispiel plötzlich so reingrätsche und sage, können Sie eigentlich kochen? Wie bei Rabin, wo ich merke, so, okay, jetzt will ich mal eine andere, jetzt brauche ich eine andere. Ja. Aber das ist ja irgendwie auch das Schöne. Das mache ich, würde ich ja auch, wenn ich jetzt mit euch zusammensitzen würde. Wenn ich so merken würde, das Gespräch, also es ist ja jetzt auch nicht so bewusst mit euch, aber trotzdem ist das ja auch ein Teil von mir, die das so einfach kann. Das ist schon so intrinsisch, das ist dann nicht so konstruiert. So,
jetzt grätsche ich thematisch einfach mal rein. Ja. Du hast ja gesagt, du kannst das auch, ich kann das auch. Ich sage einfach mal, du sitzt jetzt in unserem gut ausgestatteten Podcast-Studio. Mhm. Fallen dir irgendwelche Unterschiede auf zu deinem Studio, wo du normalerweise aufnimmst, deine Podcasts und unserem?
Also ich meine, innerlich nicht, weil ich bin jetzt euch jetzt halt zugewandt und höre euch zu. Äußerlich schon. Auf was möchtest du hinaus?
Ja, auf deine Professionalität.
Ach so, was soll ich jetzt sagen? Ja gut, wenn ich bei Radio Bochum sitze, umgibt mich halt wahnsinnig Technik. Willst du dazu eine Geschichte hören? Das ist für mich tatsächlich was. Also ich habe immer mal moderiert, so und Reporter, dann musst du ja auch deine Karten einladen, schneiden und so weiter. All das, was man halt dann irgendwie auch weiß, wie es funktioniert und sich aneignet. Und es gab dann so einen Moment, wo es ganz klar war, ich möchte mehr in die Nachmittagsmoderation. Und das war für mich wirklich, für mich in meinem Leben ein einschneidender Punkt. Weil da war ich so, das war schwierig für mich, diese Technik nochmal nach den drei Kindern. Ich habe ja drei Kinder und das letzte, die Jonna ist vor 10 Jahren geboren. Und danach, so vor 6 Jahren, würde ich sagen, bin ich nochmal richtig da so eingestiegen. Und dann habe ich gemerkt, wie schwer mir das fällt, diese Technik und alles zu beherrschen. Da muss man ja wirklich, ne, das Mischpult, ne, und Bildschirme und so weiter. Und da bin ich kurz an mir selbst gescheitert, an diesem, das können vielleicht andere. Gut, ich kann das vielleicht jetzt gerade nicht mehr. So, und das war so geil für mich, weil ich es einfach gemacht habe, wie ich mir jeden Tag gesagt habe, ich mach's, und auch mit meinem Kollegen, der mich da so durchgepatscht und gesagt hat, du machst es jetzt. Und da ist für mich nochmal so ein Licht aufgegangen, auch in meiner Persönlichkeit, die ich jetzt auch meinen Kindern so gern weitergebe, die mir meine Eltern, mein Vater vor allen Dingen auch so mitgegeben haben, immer, du kannst immer sagen, dass du was nicht kannst, aber versuch's doch erstmal, mach's doch erstmal. Danach kannst du sagen, kann ich nicht, will ich nicht, aber erstmal machst du's. Und das ist so was, was ich so relativ spät nochmal so für mich so gelernt habe und gefühlt habe, ich kann alles. Ich kann alles, wenn ich's will.
Das glaubst du wirklich?
Das glaube ich.
Wow. Also da muss ich auch jetzt schon sagen, das könnte ich für mich so nicht nachvollziehen. Und ich bin schon kein bescheidener Mensch.
Ja, aber ich meine das gar nicht unbescheiden. Ich meine das eher so, von wegen, wenn man nicht aufgibt und wenn man demütig genug ist und wenn man leidenschaftlich genug ist und wenn man Durchhaltevermögen hat und wenn man nicht sagt, oder wenn man mutig genug ist, vor allen Dingen der Mut, nicht zu sagen, kann ich vielleicht nicht, sind mir 6 Knöpfe zu viel, 4 könnte ich, aber 6 kann ich nicht. Und man sagt, 6 kann ich, warum denn nicht?
da treffen wir uns wieder, weil ich mit 40 Jahren das Einradfahren gelernt habe.
Genau.
Und da habe ich auch gedacht, das lernst du nie. Und dann habe ich gedacht, und doch. Und es hat geklappt. Aber genau. Natürlich jetzt, ich wollte eigentlich auf was ganz anderes hinaus. Das hast du aber auch bedient, ja. Indem du über die Herausforderung Technik gesprochen hast.
Ja.
Hier haben wir ja so gut wie gar keine Technik. Ich dachte, du sagst, also wir sitzen hier im Wohnzimmer und haben so gut wie nichts vor uns, kein Bildschirm. Also ich habe einen kleinen Laptop hier stehen. Ja. Wir haben zwei Mini-Mikrofone da und das ist es auch. Also das ist nichts Furchteinflößendes bei uns, ne?
Nein, und ich meine, so gut, so arbeite ich ja auch zum Beispiel im Podcast, habe ich ja auch einen kleinen Rekorder, mit dem ich aufnehme. Ne? Also ich kenne alle Bedingungen, ich kenne große Studios und auch, aber nur Mikros oder nur Handys.
Aber ich muss ja sagen, ich finde das total beeindruckend. Ne? Also so in einer schwierigen Situation zu sagen, ich beiß mich durch. Ne?
Ja.
Ich versuche das und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also das berührt mich sehr.
Ich finde halt, da kann ich euch von einem anderen Job noch erzählen. Ich mache bei DM Drogeriemarkt, und bin ich als Künstlerin engagiert. Und zwar DM Drogeriemärkte schickt seine Auszubildenden, die sie Lernlinge nennen, in Theaterworkshops. Die nennen sich Abenteuerkultur. Das haben die seit 2006 Götz Werner, der ist ja mittlerweile verstorben, der DM Drogeriemarkt gegründet hat, ein Anthroposoph und wirklich, wirklich sehr, sehr kluger Mensch, wie ich finde. Der hat das in den Ausbildungsvertrag verankert. Seitdem gibt es das, Abenteuerkultur nennt sich das, und die Auszubildenden, die Lernlinge mussten zweimal, jetzt nur noch einmal, in Abenteuerkultur gehen und Theater spielen. Und dabei ging es nicht darum, dass sie super Theater spielen auf der Bühne, dass sie plötzlich Schauspieler werden, sondern dass sie über sich hinauswachsen, dass sie was anderes machen, dass sie sich, ne, dass es eine Verbundenheit, dass es eine Gemeinschaft gibt. Ganz toll, könnte ich euch stundenlang darüber erzählen, aber was ich jetzt eigentlich erzählen will, dieses Jahr, das mache ich mit einer ganz tollen Kollegin immer. Und dann gibt es eben auch eine Aufführung, eine Premiere, da sind die ganz, ganz aufgeregt. Und man merkt auch, ich mache das jetzt seit 2006, das wird immer heftiger für die, sich auf die Bühne zu stellen. Immer größere Anforderungen an Perfektionismus durch die ganzen Social Media auch, merkt man. Und wir hatten dieses Jahr einen Spruch für die. Also wir haben dann immer so kleine Premierengeschenke. Dann hatten wir so Karten gemacht. Und das fanden die, das war für die dann wirklich ausschlaggebend. Und es war eigentlich nur so ein Zitat, das hatte ich irgendwo mal gelesen. In Anführungsstrichen, ich habe Angst. Und dann darunter in Anführungsstrichen, ja, ich weiß, aber du hast auch Mut. Und das finde ich so, ja, ich finde, das ist so, das ist doch das Wichtigste, dass man das weiß. Es gibt nicht die mutigen Menschen und es gibt nicht die ängstlichen Menschen, sondern die mutigen Menschen. Ey, was habe ich Angst vor Interviews, vom Herbert Grönemeyer Interviews, aber ich mache es halt einfach.
Also und nachher fandst du es ganz toll.
Ich gehe halt einfach dahinter. Ja. Also dahinter liegt ja, hinter der Angst liegt ja der Mut. Und das finde ich so, ja, wie beim Einradfahren lernen, oder? Dahinter kannst du halt sagen, die einen fahren halt Einrad, die sind halt mutig, ich halt nicht. Nee, du fährst halt ängstlich Einrad und bist dann mutig.
Ja, Dani, wir haben jetzt ein Thema überhaupt noch nicht angesprochen und das tun wir jetzt auch nicht mehr, weil wir unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Wir machen normalerweise immer so Sendungen von circa 35 Minuten. Wir sind jetzt schon deutlich drüber.
Oh Gott.
Vielleicht können wir ja nochmal ein andermal darüber sprechen, wie du nämlich auf Kirche und sowas guckst. Lassen wir jetzt mal weg.
Will er ja nicht weglassen.
Also ich weiß gar nicht, ob wir da nicht drüber gesprochen haben. Ne?
Ja, da hat er wieder dahinter vermutet. Also der Holger hat ja gute Ohren. Er hört immer Dinge, die ich gar nicht wahrnehme. Wolltest du das noch erläutern, Holger? Oder ich wollte mich eigentlich jetzt verabschieden.
Ja, dann tschüss. Nein, ich sage da nichts mehr zu. Aber für mich hört sich das schon.
Ja, das interessiert mich
jetzt. Also dieses Mutelement, ne, das finde ich wäre eine echte Entdeckung in Kirche. Ne? Das würde ich uns wirklich wünschen, jedem und jeder.
Ja, das hat ja auch wirklich was mit Glauben zu tun. Ne? Also ja.
Ja, wir erleben das ja bei den Veränderungen. Alle haben Angst irgendwie und wenige haben Mut. Und das können wir vielleicht ändern. Dann wäre das sogar eine Botschaft, die wir hätten. Dann hätten wir nicht nur dich kennengelernt, sondern du hast uns auch Wesentliches auf dem Weg mitgegeben.
Ja, und wie gesagt, das meine ich nicht größenwahnsinnig, sondern das meine ich eher im Gegenteil.
Ja, es macht Spaß mit dir. Wir werden weiter mit dir zusammenarbeiten bei Auf ein Wort. Ich freue mich schon drauf.
Ich freue mich auch.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, guckt mal hin. Auf ein Wort ist eine tolle Veranstaltung. Wir haben Werbung gemacht für Auf ein Wort, für immer Theater mit Dani.
Ja.
deinen Podcast, für Radio Bochum natürlich ein bisschen. Ja. Du hast über den VfL noch gar nicht gesprochen.
Das stimmt, mein Lieblingsthema.
Ja, und die Trainerfrage, ne?
Die Trainer.
Das lassen wir jetzt aus.
Dieter Hecking,
weil sie sollte sich ein bisschen schämen.
Uwe
über
Rösler.
Du solltest dich ein bisschen für deinen Meinungswechsel schämen.
Das stimmt, ne? Ja, aber ich habe ja auch Scherz auch gesagt, ich möchte nur mit erfolgreichen Menschen zusammen sein. Das war ja okay. Ein Scherz. Aber nein, es ist halt schwierig, was soll ich sagen? Ich wollte, dass Dieter Hecking bleibt. Er musste gehen. Jetzt kann ich ja auch nicht immer mein Schild mit Dieter Hecking malen. Jetzt muss ich ja auch aufspringen auf Uwe Rösler.
Zumal er erfolgreich ist, ja?
Ja.
Okay, Dani, super. Dankeschön.
Danke auch. War schön mit euch.
Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank. Ich fand das ja spannend, anregend, so ein bisschen abenteuerlich. Dankeschön.
Danke.
Ja, war doch interessant, ne?
Ja, fand ich auch. Also ein schönes Gespräch. Ist einfach eine faszinierende Frau.
Wir kommen zum Witz, Holger. Ja.
Ihr Ehemann gefällt mir gar nicht.
Sagt die Frau, ja, mir auch nicht. Aber es wird ja nicht mehr lange dauern, oder? Okay, das war's schon wieder. Kirche im Dorf 18, Gespräch mit Dani.
Genau, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, würden wir uns natürlich über eine Rückmeldung freuen. Unsere E-Mail-Adresse ist kircheindorf,
ein Wort,
@pfarrei-frauen.de.
Ehrlich gesagt, -liebfrauen. Ja, er lernt es. Okay, und wir bedanken uns noch vor allen Dingen bei Dani, dass sie bei uns zu Gast war, bei Christian für die Musik. Holger, gerne auch bei dir, war wieder lustig.
Ja, bei dir auch, Bertolt. Und ich meine, wir haben auch noch so eine WhatsApp-Geschichte, oder? Da kennst du die Nummer auswendig.
0171-28-11822. Darauf dann gerne eine Sprachnachricht und dann hört ihr euch demnächst im Podcast wieder, solange wir nicht zensieren. Dankeschön.
Ja.
Habt eine gute Zeit.
Tschüss.